Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Donata Riedl. Sie ist Redakteurin der Zeitung Handelsblatt. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Tag.
Frau Riedl, wir wollen hier den Tag sortieren und wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Das große Thema ist die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin heute. Die Demonstration läuft schon. Sie sind einmal quer durch die Stadt gefahren, um zu uns zu kommen. Haben Sie erste Eindrücke?
Noch nicht, also nur von den Absperrungen, dass halt weiträumig die Polizei halt Zufahrtsstraßen abgesperrt hat, damit nicht irgendwo Autos die Wege verstopfen.
Das heißt, unser Gast ist hier gut hergekommen. Das ist schon mal die erste gute Nachricht des Tages. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie uns zuhören. Gleich sprechen wir ausführlich über diese große Demonstration in Berlin. Heute Nacht um 3 gab es die Bestätigung des Oberverwaltungsgerichts Berlin, dass die Demonstration erlaubt ist. Das heißt auch, dass der Innensenator und die Versammlungsbehörde mit ihrem Anliegen, sie zu verbieten, rechtskräftig gescheitert sind. Die Demonstration läuft jetzt schon. Der Organisator Michael Ballweg hat gestern zur Entscheidung Folgendes gesagt.
Ein phänomenaler Sieg für die Demokratie in Deutschland. Eine wirkliche Klatsche für die Stadt Berlin und für den Innensenator.
Der Rechtsstaat funktioniert ganz normal. Das hat sich gezeigt in den letzten 2 Tagen. Was ist der Preis dafür, Frau Riedl?
Also ich würde nicht sagen, dass es einen Preis dafür gibt. Also die Gefahr ist natürlich, dass bei dieser Demonstration, in der ja die Veranstalter sehr klar sagen, sie akzeptieren die Hygieneregeln zur Eindämmung der Pandemie nicht, dass da natürlich die Gefahr besteht, dass es zu größeren Ansteckungen kommt. Und für die Polizei ist es natürlich dann schwierig, in großen Menschenmengen zu schauen, also wo sind Regeln nicht eingehalten, wen müssen wir jetzt vielleicht da rausziehen, wie schaffen wir mehr Raum, dass die Leute nicht so eng zusammenstehen. Das ist natürlich für die Polizei nicht einfach.
Die Polizei hat auch vor einer guten halben Stunde schon bekannt gegeben, dass die Abstände, also eine der Voraussetzungen für die Demonstration, nicht eingehalten werden und dass deswegen der Einsatzleiter jetzt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zur Auflage gemacht hat. Wir wissen nicht, inwieweit das eingehalten wird. Was wir aber wissen, ist, dass das waren ja auch Bedenken, wegen denen der Innensenator gesagt hat, wir wollen diese Demonstration verbieten. Und das ist natürlich aber eine heikle Frage im Sinne der Meinungsfreiheit gewesen. Hat er jetzt recht gehabt?
Also das Problem der Aussage von Herrn Geisel war, dass er eine politische Aussage mit dem Versammlungsrecht und den Einschränkungen, die die Polizei wollte, vermischt hat. Das war, glaube ich, also mindestens ungeschickt und grundsätzlich finde ich auch, dass ein Innenminister nicht sagen soll, er will Demonstrationen zu diesem oder jenem in seiner Stadt nicht haben. Das gehört sich nicht für einen demokratisch gewählten Innensenator. Aber dass die Polizeibehörde gesagt hat, sie hat diese und jene Bedenken, dass gegen Auflagen von den Veranstaltern bewusst verstoßen werden soll, dafür gab es ja nun auch reichlich Anhaltspunkte. Insofern kann man die Polizei verstehen, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Aber die Gerichte haben eben entschieden, die Versammlungsfreiheit ist das höhere Gut und die Polizei muss eben im Zweifel sehen, dass sie die Regeln durchsetzt. Genauso wie ja, Autoverkehr auch nicht verboten wird, weil es Raser gibt.
Jetzt sagen die Befürworter dieser Demonstration in aller Regelmäßigkeit, schauen wir uns doch zum Beispiel die Black Lives Matter Demonstration an, die es in Berlin gab. Da waren auch tausende Menschen, die waren auch alle eng zusammen. Zwar viele mit Maske, aber trotzdem mit wenig Abstand. Wir wollen, dass an uns der gleiche Maßstab gesetzt wird. Auch wir wollen demonstrieren. Ist das ein Vergleich, der Sinn macht?
Also jedenfalls haben die Gerichte ja entschieden, dass unabhängig vom Anliegen diese Demonstrationen eben stattfinden dürfen. Finde ich, dass man als Beobachter sich immer schon auch angucken sollte, also wer demonstriert gegen was und warum und das dann natürlich auch politisch bewerten darf und bewerten muss. Also und insofern denke ich, dass es schon enorme Unterschiede dazwischen gibt, dass Leute sagen, für uns gelten von den demokratisch gewählten Gremien getroffene Regeln nicht oder ob eben andere Menschen auf die Straße gehen, weil sie diskriminiert werden. Also das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge und die, finde ich, muss man politisch auch sauber auseinanderhalten und auch sauber anders bewerten.
Aber es gibt nur eine Meinungsfreiheit.
Es gibt nur eine Meinungsfreiheit, weshalb ja auch die Demonstration heute eben nicht verboten worden ist. Also der Rechtsstaat funktioniert an diesem Punkt, ja.
Sie haben das gerade schon angesprochen. Hätten wir uns die ganze Kontroverse sparen können, wenn der Innensenator seine eigenen politischen Bedenken außen vor gelassen hatte? Ich möchte Ihnen noch mal kurz im O-Ton spielen. Das hier hat er im Inforadio gesagt.
Vor Gericht zählt nur die Verbotsverfügung, nicht meine politische Haltung, aber dass der Staat, dass die Demokratie wehrhaft sein muss und auch eine politische Haltung einnimmt, das ist meine feste Überzeugung.
Aber kann der Staat entscheiden, wo er wehrhaft sein darf und wo nicht?
Nee, im Zweifel wird das dann ja gerichtlich überprüft und der Staat sollte wehrhaft sein, das ja. Ein Innenminister oder ein Innensenator darf selbstverständlich eine politische Meinung haben. Die Frage ist nur, wenn ich eben ein solches Amt bekleide, ob ich mich dann geschickt oder ungeschickt verhalte und ob ich mit dem, was ich in einer bestimmten Situation wie sage, noch Öl ins Feuer gieße oder eben nicht. Und ich finde, ein Innensenator sollte nie Öl ins Feuer einer sowieso schon aufgeheizten Debatte gießen.
Jetzt haben wir ja die Situation, dass es schon vor 3 Wochen eine ähnliche Demonstration gab. Da gab es auch keine Auflagen, die beachtet worden sind. Es ist nicht nachgewiesen, dass dadurch die Infektionszahlen gestiegen sind. Genauso wenig, wie das zum Beispiel nach der Black Lives Matter Demo in irgendeiner Form nachgewiesen werden konnte. Gleichzeitig haben wir das ZDF-Politbarometer, das sagt, 90% der deutschen Wahlberechtigten, die gefragt worden sind, sagen, die Maßnahmen gegen das Coronavirus sind richtig oder sie sind nicht hart genug. Müssen wir dann nicht einfach aushalten, dass 10% anderer Meinung sind und dafür auch auf die Straße gehen, selbst wenn es zum Beispiel eben eine gesundheitliche Gefährdung gibt?
Also bis zu einem gewissen Punkt müssen wir aushalten, dass eine Minderheit auf die Straße geht, das ja, aber trotzdem muss die Polizei, die ist ja dafür nun zuständig, im Zweifel eben auch das geltende Recht dann durchsetzen, wenn auf dieser Versammlung dagegen verstoßen wird. Natürlich ist es schwierig, im Einzelfall nachzuweisen, wer sich wo genau angesteckt hat, wenn aus ganz vielen Richtungen ganz viele Menschen zusammenkommen und sich dann wieder in ganz viele Richtungen verteilen. Also da kommt natürlich dann, glaube ich, auch die Gesundheitsbürokratie ans Ende der Nachverfolgungsfähigkeit der einzelnen Ansteckungswege. Aber dass man in einer Situation, wo schon jetzt im Sommer, also bevor alles in Innenräumen stattfinden muss, die Infektionszahlen wieder deutlich hochgegangen sind, dass es da natürlich eine Gefahr ist, wenn sich so viele Menschen versammeln und sagen, für uns gelten die Abstandsregeln nicht und wir tragen keine Masken, dann finde ich, ist es im Sinne des Gesundheitsschutzes sehr angebracht und auch notwendig, dass die Polizei dann, wenn sie sieht, dass dort die Leute eng zusammenstehen, keiner eine Maske trägt, dass sie dann auch eingreifen und die Versammlung auflösen.
Wir haben gerade schon gesprochen über die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, die mitten in Berlin stattfindet. Und für uns auf dieser Demonstration ist Claudia van Laak aus unserem Landesstudio. Sie steht neben der Staatsoper unter den Linden. Frau van Laak, wie nehmen Sie die Stimmung dort gerade wahr?
Also hier an der Seite, an der ich stehe, ist eine Gegendemonstration aufgelaufen. Die unterscheidet sich von der anderen Demonstration, dass hier Maskenpflicht herrscht. Da hat der Veranstalter auch noch mal extra dazu aufgerufen. Es gibt jetzt erste größere Probleme, wie ich höre, bei der Demonstration von Querdenken. Die sollte eigentlich um 11 Uhr schon loslaufen. Allerdings werden die Auflagen nicht eingehalten von den Demonstrantinnen und Demonstranten. Nämlich die Auflage heißt ja Abstand halten. Die Polizei und wohl auch die Veranstalter haben mehrmals dazu aufgefordert, lauft nicht weiter zusammen, haltet Abstand. Das ist nicht passiert, woraufhin die Polizei eine Maskenpflicht verordnet hat, jetzt auch für diese Demonstration von Querdenken. Und jetzt wird es natürlich interessant, halten sich genau die, die ja gegen diese Maskenpflicht auf die Straße gehen wollen, an diese Verordnung, an diese neue Auflage der Polizei? Und was passiert dann?
Frau Riedel, das, was war das, Frau van Laak? Hat es geknallt?
Das war gerade hier ein kleiner Unfall. Moment, ich muss mal einen Blick. Ja, da ist ein Roller umgekippt. Ja.
Gut, okay, ein Roller ist
umgekippt. Aber die Polizei ist vor Ort und Hilfe kommt auch schon.
Gut, das ist insoweit schon mal gut zu wissen. Frau Riedel, von Ihnen wollte ich wissen, Frau van Laak hat gerade beschrieben, dass die ersten Auflagen nicht eingehalten werden. Deckt sich das mit Ihren Erwartungen?
Ja, weil im Aufruf für die Demonstration wurde ja von ganz vielen schon gesagt, dass man diese Regeln nicht bereit ist zu akzeptieren. Und dazu gehört dann logischerweise, dass man keine Maske aufzieht. Das ist ja genau im Kleinen und im Konkreten dann das Problem dieser Demonstration.
Frau van Laak, wenn wir uns jetzt anschauen, dass sich ja nach Angaben des Veranstalters bis zu 20.000 Menschen heute versammeln sollen, vielleicht sogar mehr. Es gibt ja viele Bedenken, dass sich unter die Demonstrierenden auch verschiedene rechtsradikale Gruppen mischen werden. Sind die schon sichtbar?
Ja, also ich habe Vertreterinnen und Vertreter dieser QAnon-Bewegung gesehen, die hier auch mit Autos unterwegs sind, auch mit Plakaten. Das ist ja die aus den USA stammende rechtsextreme Verschwörungsideologie-Bewegung. Also diese Vertreterinnen und Vertreter habe ich heute schon gesehen.
Und ansonsten? Es wurde ja bei der letzten Demonstration...
Und ansonsten ist zu lesen.
Es ist zu
lesen. Ja, ich habe gelesen. Lockdown für Merkel lautet eine Forderung. Dann zum Beispiel, nicht Corona macht uns krank, unsere Politiker sind es. Dann wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk angegriffen, das Fernsehen. Der Tagesschau wird vorgeworfen, wir waschen ihr Gehirn, habe ich gelesen. Und auch zum Beispiel eine Fahne, auf der Schwarz-Rot-Gold zu sehen war, allerdings mit einer Banane in der Mitte. Den Träger dieser Fahne habe ich angesprochen und der hat gesagt, wir sind eine Bananenrepublik, eine Pseudorepublik und in Wirklichkeit haben wir gar keine richtige Regierung. Also sprich, das war ein Vertreter der Reichsbürgerbewegung.
Es ist auch viel darüber diskutiert worden, dass ja vor allem Journalistinnen und Journalisten angegangen werden könnten, so wie das vor 3 Wochen auch gewesen ist. Wie erleben Sie da die Stimmung, wenn Sie zum Beispiel mit diesem Mann sprechen?
Also es war schon relativ früh heute Morgen, da war es noch sehr friedlich, muss ich sagen. Es gab einige, die nicht mit mir sprechen wollten, die klar gesagt haben, das wird sowieso alles verdreht. Aber die anderen waren eigentlich sehr zugänglich und haben mir auch geantwortet. Also da gab es bis jetzt keine Angriffe. Das kann sich natürlich im Laufe des Nachmittags noch verändern, speziell dann, wenn die Polizei härter durchgreift, als sie es bislang getan hat. Also wenn sie wirklich auch auf einer Maskenpflicht besteht für alle, die heute hier sind, 20.000, wenn nicht mehr. Also das könnte dann noch eskalieren und dann wird es wahrscheinlich sich auch gegen uns Journalistinnen und Journalisten richten.
Sie haben die Polizei angesprochen, 3.000 Beamte sollen im Einsatz sein. Die Polizeibehörde in Berlin gestern hat ja selber versucht, das Verbot der Demonstration aufrechtzuerhalten, ist damit ja auch gescheitert. Wie erleben Sie die Beamten im Moment?
Also die sind im Moment noch, so wie ich sehe, sehr entspannt und versuchen auch, und das ist ja das Ziel, auch beide Seiten auseinanderzuhalten, dass da es nicht eskaliert zwischen der Gegendemonstration und der anderen Demonstration. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, war auch friedlich und auch von Seiten der Polizei.
Frau Riedel, wir haben vorhin schon mal darüber diskutiert und vielleicht können wir das jetzt zusammen weiter diskutieren. Es gibt also schon Reichsbürger, die dort sind, auch einzelne Rechtsradikale, sie haben sich angekündigt. Wie sollen die Menschen damit umgehen, die dort einfach nur sind, weil sie für ihre Grundrechte demonstrieren wollen?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem vermutlich für die Menschen, die halt sich betroffen sehen von Einschränkungen. Zum Beispiel vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass es für Restaurantbesitzer ja nun tatsächlich alles eine schwierige Situation ist. Für jeden, der im Veranstaltungsbereich tätig ist, etc. pp. Ist die Lage natürlich keine einfache. Aber man kann, finde ich schon, von Organisatoren von Demonstrationen verlangen, dass sie sich klar abgrenzen gegenüber verfassungsfeindlichen Organisationen, die versuchen, solche Demonstrationen zu unterwandern. Also das ist ja auch ein relativ normaler Vorgang. Also das hat es ja immer wieder gegeben. Auch in der Frühphase der Grünen Partei war es ja so, dass dann kommunistische Splittergruppen und Extremisten versucht haben, die Grünen zu unterwandern und zu übernehmen. Genauso versuchen jetzt eben rechtsextremistische Organisationen den Protest gegen die Maßnahmen für sich zu nutzen und eben ihn aufzuladen, auch indem sie halt den durchaus berechtigten Ärger von dem einen oder anderen über die Maßnahmen halt aufgreifen und ihn dann halt so lange hin und her wenden, bis daraus dann eben eine Verschwörungstheorie entstanden ist. Und wenn ich auf eine Demonstration gehe, bin ich eigentlich auch dazu verpflichtet, mich klar zu verhalten und auch klar abzugrenzen gegenüber
Extremisten. Wenn ich da kurz noch was sagen darf?
Sehr gerne.
Ja, ich habe genau diese Frage natürlich auch hier den Demonstrantinnen und Demonstranten gestellt. Und da war zum Beispiel die Antwort von jemandem, der aus Leipzig stammte, der sagte, ihn erinnert die Situation an damals, 1989, friedliche Revolution. Und da sei es ja auch so gewesen, dass alle gemeinsam auf die Straße gegangen seien. Und das Wichtige sei im Moment Masse und möglichst viele auf die Straße bringen. Und da dürfe man nicht gucken, wer sich da alles noch anschließt oder wer möglicherweise sogar versucht, das hier zu dominieren. Also hier gibt es keine Distanzierung von Rechtsextremisten.
Seit über einer Woche ist der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Deutschland, in der Berliner Charité. Sein Zustand ist weiterhin ernst, sagen die Ärztinnen und Ärzte. Gestern ist die Bundeskanzlerin auf ihn angesprochen worden und gefragt worden, ob man vielleicht den Fall Nawalny zusammen sehen muss mit der Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2. Das ist die Pipeline, die Deutschland direkt mit russischem Gas versorgen soll, direkt durch die Ostsee. Folgendes hat die Kanzlerin gesagt.
Ich glaube, dass wir das davon entkoppelt sehen sollten und dass unsere Meinung ist, dass Nord Stream 2 fertiggestellt werden sollte. Das ist ja ein Projekt, was von Wirtschaftsakteuren aus Russland und aus Europa betrieben wird.
Immer wieder wird geklagt, dass auch die Bundesregierung zu wenig tut, um russische Oppositionelle wirklich zu schützen. Denn Nawalny ist ja nicht der Erste, dem das passiert ist. Ist Nord Stream 2 ein gutes Druckmittel, das die Kanzlerin sich da entgehen lässt?
Also sie hat schon recht, dass es schwierig ist, ein großes Infrastrukturprojekt, was jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren ja geplant und gebaut worden ist. Als man damit anfing, war ja noch eine ganz andere Situation politisch auch gegenüber Russland, als heute, das heute der Fall ist, dass man das damit nicht verknüpfen sollte. Aber die Frage, die sich Angela Merkel natürlich gefallen lassen muss, ist die, also wie reagiert denn Deutschland beziehungsweise wie reagiert die Europäische Union darauf, dass Putin eben jetzt einmal mehr Oppositionspolitiker vermutlich vergiften lassen. Also ich meine, es gehört ja zu diesen ganzen Geschichten in Russland, dass nie klar wird, wer genau wann was gemacht hat, dass das Gift dann dahin kam. Das wird dann ja meistens erst Jahre später aufgeklärt. Aber es zeigt sich auch in diesem Fall, dass der Kreml ja nichts tut, um die Aufklärung dieses Falles kriminaltechnisch in irgendeiner Art und Weise zu befördern. Genauso wie es ja schon bei dem Mord im kleinen Tiergarten hier in Berlin gewesen ist, bei dem bei dem Tschetschenen damals. Mhm. Also insofern ist die Art und Weise, wie Putin mit Oppositionspolitikern umgeht, natürlich eine, die wir als Demokraten absolut nicht akzeptieren können und wo wir eigentlich dann auch als Europäer eine klare Position beziehen müssten.
Aber welche kann das sein, die uns nicht wehtut gleichzeitig?
Ja, das ist genau das Problem, weil natürlich in den Wirtschaftsbeziehungen gibt es natürlich Verflechtungen und Russland ist für Deutschland und auch für andere europäische Staaten ein wichtiger Gaslieferant. Insofern kann es im Grunde keine Wirtschaftssanktionen geben, die nicht gleichzeitig dann auch uns Europäer in irgendeiner Art und Weise trifft.
Und deswegen sind wir machtlos?
Ja, wir sind, für das, was in Russland passiert, sind wir de facto selbstverständlich machtlos.
Das ist ein harsches Urteil.
Ja, aber ich glaube, also wir müssen auch darauf achten, dass andere Staaten relativ machtlos bleiben für das, was bei uns passiert. Ne? Also da finde ich, muss man realistisch bleiben. Aber selbstverständlich können sich die Europäer entscheiden, einen anderen Umgang gegenüber Russland zu pflegen. Das Problem dabei ist, dass die Europäer bisher es nie geschafft haben, außenpolitisch wirklich klar und eindeutig und gemeinsam aufzutreten. Das heißt, es gibt dann die Länder, die wollen dann doch lieber wieder mit Putin intensiver reden, zum Beispiel Frankreich. Es gibt die Länder wie die Osteuropäer, die sagen, also wir müssen die allerhärtesten Sanktionen gegenüber Putin und Russland aufbauen, die man sich vorstellen kann. Am besten alle Wirtschaftsbeziehungen kappen. So, dazwischen muss aber jetzt gerade anlässlich dieses neuesten Falles, der ja einer mehr ist von vielen Fällen, die sich eben gezeigt haben in den letzten Jahren, muss die Europäische Union mal eine einheitliche Position endlich finden und diese dann auch gegenüber Russland durchhalten. Das ist nicht einfach. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, bin ich schon der Meinung, dass es härtere Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland geben muss. Das muss nicht heißen, dass man jetzt eine fast fertige Pipeline die letzten 2 Meter nicht mehr fertig baut. Aber man kann natürlich dann sagen, okay, wir nehmen halt entsprechend weniger Gas ab zum Beispiel. Ne? Oder wir beenden bestimmte Wirtschaftsbeziehungen in diesen und jenen Branchen. Diese Möglichkeiten hat die Europäische Union, diese Möglichkeiten hat auch Deutschland, wenn man das will.
Im Fall, in einem anderen Fall, nämlich im Fall Belarus, haben sich die europäischen Außenminister gestern noch einmal verständigt, dass es Sanktionen gegen einige der Verantwortlichen geben wird für die Wahlfälschung, die die Opposition beanstandet, die auch die EU als solche wahrnimmt. Diese persönlichen Sanktionen gegen einzelne Menschen, wie wirksam sind die?
Naja, die sind auf jeden Fall schon mal ein klares Zeichen, dass man nicht akzeptiert, was diese Menschen in ihrem Land da tun. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als nichts. Und weil die Machthaber in diesen Ländern ja auch persönlich durchaus gerne in der Welt viel unterwegs sind und ihre eigenen Geschäfte auch weltweit betreiben, also wird es diese Personen dann auch wirtschaftlich durchaus treffen. Also es ist besser als nichts. Und ich meine, solche Sanktionen gibt es ja auch gegenüber russischen einzelnen Personen.
Frau Riedl, einer Ihrer Schwerpunkte ist die Wirtschaftspolitik und da ist in dieser Woche einiges passiert, nämlich dass die Bundesregierung ein ganzes Bündel an Maßnahmen verlängert hat, die den Menschen durch die Corona-Krise helfen sollen. Zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, die Bezugsdauer ist auf 24 Monate verlängert worden. Ein anderes Beispiel, die Überbrückungshilfen für Kleinbetriebe sollen jetzt bis Ende des Jahres laufen. Jetzt gibt es daran aber auch die Kritik von einigen Ökonomen, das kommt zu früh. Kann man zu früh helfen?
Ja, gut, also die Ökonomen streiten sich eben darüber, ob es hilft, die Brücken immer länger zu bauen, wenn dann irgendwann vielleicht das Ufer gar nicht da ist. Das heißt, dann müsste man vielleicht auf ein Schiff umsteigen. So. Und das ist. Da kann man einfach geteilter Meinung sein, wie frühzeitig man welche Maßnahme machen soll. Also es gibt ja eine große Einigkeit, dass diese Hilfskredite und also die Hilfen für die Unternehmen, dass die bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch genutzt werden können von den Unternehmen. Da gibt es ja eine große Einigkeit bei den Ökonomen, dass die auf jeden Fall bleiben sollen, dass die Unternehmen sich da eben erstmal noch mal weiter draus bedienen können. Bei der Kurzarbeit ist natürlich irgendwann die Frage, also 2 Jahre Kurzarbeit und denken, dass man dann noch weiterarbeiten kann, dass das möglicherweise dann sowieso schwierig ist und möglicherweise dann auch verhindert, dass eine Firma sich neu aufstellt. Das kann so sein, aber bisher hat man weder eine Evidenz darüber, dass das so ist, also beispielsweise aus der Finanzkrise, da hatten wir das ja schon genauso mit der Kurzarbeit, die war dann am Ende auch für 2 Jahre, sie wurde nur dann erstmal ein bisschen verlängert und dann nochmal und dann nochmal. Und jetzt hat man dann eben gesagt, okay, wir machen jetzt gleich 2 Jahre. Also ich finde es in Ordnung, das zu machen, weil es gibt auch eine gewisse Sicherheit gegenüber den Arbeitnehmern. Und ich meine, wir müssen ja auch dran denken, jeder Arbeitnehmer ist ein Konsument. Und wenn die Leute jetzt immer nur Angst haben, die Kurzarbeit endet und dann, was passiert denn dann? Und ich habe dann überhaupt gar keine Sicherheit mehr, wie es danach weitergeht, dann wird das auch sofort wahrscheinlich auf den Konsum drücken, der sich ja gerade doch so einigermaßen wieder erholt hat. Und das hätte dann auch wieder Nachteile.
Weil Sie gerade sagen, der Konsum hat sich erholt. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat auch im Südwestrundfunk heute gesagt, im Interview der Woche, dass sich viele Bereiche wieder erholen, dass es in vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft wieder einen Aufschwung gibt. Muss er das sagen, weil er Bundeswirtschaftsminister ist, oder stimmt das auch aus Ihrer Sicht?
Soweit stimmt das jetzt auch erstmal. Also wir hatten diesen ganz tiefen Einbruch, vor allen Dingen im März, April. Und seit es dann die Lockerungsmaßnahmen im Mai gegeben hat, hat sich dann ein Großteil der Wirtschaft auch sehr schnell wieder erholt. Also beispielsweise die Industrie hat sich deutlich erholt. Also die Auftragseingänge für deutsche Industriebetriebe sind ordentlich nach oben gegangen in den letzten Monaten. Zuletzt hat man das jetzt nochmal wieder in diesen IFO-Umfragen diese Woche gesehen, dass da von den 9.000 befragten Unternehmen eben die meisten sagten, also die Lage hat sich deutlich verbessert und sie glauben auch, dass ihre Geschäfte sich weiterhin verbessern werden, weil die Auftragseingänge so gut sind. Bei den Dienstleistungen scheint es sich auch zu stabilisieren. Im Handel ist es immer so ein bisschen so lalilala. Also er hat sich zwar erholt, vor allen Dingen der Onlinehandel boomt ja. In den Geschäften ist es eben sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was die Leute eben verkaufen. Und und bei Veranstaltungen ist es natürlich nach wie vor ein Desaster, weil sich da eben halt gezeigt hat, dass es sehr schwierig ist, Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen zu veranstalten, ohne dass es zu hohen Ansteckungszahlen kommt.
Heute hat Bernd Rixinger angekündigt, nicht wieder für den Spitzenposten bei der Linkspartei zu kandidieren. Er ist einer der beiden Co-Vorsitzenden. Seine Partnerin Katja Kipping hat das gestern schon bekannt gegeben. Dieser Rückzug kommt zwar nicht überraschend, weil 8 Jahre lang sollen diese Parteiämter ausgeübt werden. Dennoch steht die Partei vor einem Umbruch. Und passenderweise dazu hat nun Gregor Gysi, also sozusagen der Mann, der für die Linkspartei wie kein anderer Politiker steht, gesagt, seine Partei müsse sich öffnen und müsse sich darauf vorbereiten, Regierungsverantwortung zu übernehmen, auch im Bund. Ist die Partei bereit dafür?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Also gerade jetzt, wo eben die beiden Parteichefs eben gesagt haben, dass sie abtreten, wie es eben die Satzung vorsieht, ist ja jetzt erstmal völlig unklar, wer dann die neuen starken Leute in dieser Partei sein werden. Da werden jetzt zwar die ein oder anderen Namen genannt, aber trotzdem ist es ja noch nicht klar, wer sich dann im Einzelnen da durchsetzt. Und die Linkspartei war ja sehr, sehr lange Zeit immer mit sich selbst beschäftigt gewesen, wie links sie nun eben dann wirklich sein will. Will sie eine Protestpartei sein oder strebt sie Regierungsverantwortung an? Ich meine, die Chance für die Linkspartei in Richtung Regierungsverantwortung zu gehen, ist so groß wie eigentlich nie zuvor seit dem Ende der DDR, weil ja die SPD und die Grünen so grundsätzlich keine Absagen mehr gemacht haben gegenüber ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis auch im Bund. Dem steht allerdings immer noch entgegen, dass die Linke ja gerade für Bundesthemen, also was Außenpolitik angeht, Europapolitik angeht, die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO, eben das immer noch sehr, sehr vieles ablehnt, was sozusagen konstituierend für diesen Staat ist. Und da muss jetzt die Linkspartei das untereinander wirklich mal ausdiskutieren und sagen, also ob sie eben wirklich komplett in der Vereinten Bundesrepublik ankommen will oder ob sie eben weiter grundsätzlichen Protest an diesen Punkten aufrechterhalten will.
Die SPD als eine mögliche Partnerin hat ja in den vergangenen Wochen da unterschiedliche Signale gesendet. Die Parteichefin Saskia Esken ist grundsätzlich schon dafür. Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist noch nicht Parteichef, aber der ist eigentlich dagegen, hat aber trotzdem jetzt auch in einem Interview heute angekündigt, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass die Spitzenverdiener mehr Steuern zahlen müssen. Könnte die Linkspartei durch Innenpolitik, zum Beispiel höhere Steuern, gekauft werden, um in der Außenpolitik da entgegenzukommen?
Also bei der Außenpolitik sind das ja ganz, ganz grundsätzliche Fragen. Und die SPD wird mit Sicherheit nicht eine Koalition mit der Linkspartei schließen und die Grünen auch nicht, wenn diese Fragen seitens der Linkspartei dann nicht entsprechend geklärt sind. Weil wer im Bund regiert, muss sich eben damit auseinandersetzen und kann nicht einfach so tun, ja, wir sind jetzt hier Protestpartei und dann sind wir daran jetzt eben nicht beteiligt. Das stimmt dann eben nicht. Und das muss die Linkspartei eben jetzt klären, bevor die Wahl ansteht. Und das, die SPD war ja auch in den letzten Wahlkämpfen im Prinzip dafür, den Spitzensteuersatz anzuheben und dafür dann eben im mittleren Bereich der Steuerzahler eben das dann an die Leute zurückzugeben. Das ist eine politische Position, die kann eine Partei vertreten und die SPD vertritt sie seit langem. Und die Linke will natürlich noch erheblich höhere Steuern haben, als die SPD jemals auch mitgehen würde. Das muss dann eben politisch ausdiskutiert werden und im Zweifel ist es dann eben auch ein Wahlkampfthema.
Wahlkampf beginnt aber erst nächstes Jahr.
Naja, da wäre ich jetzt nicht so sicher.
Es kommt noch ein Dank an Donata Riedl vom Handelsblatt, die uns hier heute Mittag eine Stunde lang mit uns den Tag sortiert hat. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank.